Rede des Monats. Universitätsbibliothek Freiburg.
3 Jahre vor seinem Tod hielt der renommierte Freiburger Historiker Professor Dr. Gerhard Ritter im Rahmen der Tagung Nationales Bewusstsein in einer neuen Welt am 4. März 1964 seinen Vortrag über deutsche Geschichte als Quelle nationalen Bewusstseins. Die Tagung der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg war nicht nur dadurch etwas Besonderes, dass sie sich an Offiziere und Offiziersanwärter der Bundeswehr richtete, sondern gleichermaßen durch ihr Thema. Es waren noch keine 20 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges vergangen, da schienen Nationalbewusstsein und Nationalgefühl der einen Menschheit und der einen Welt, der supranationalen Gemeinschaft der Nationen, nicht mehr angemessen, um die gemeinsamen globalen politischen sowie technischen ökonomischen Probleme zu lösen. Wird dieser Sprung ins Übernationale jedoch gelingen, wenn uns das Sinnverständnis für Nation total abhanden kommt? So lautete die Fragestellung der Tagung, an der auch französische Offiziere teilnahmen. Eine möglichst unbefangene Einsicht in den Wert und Unwert des Nationalen, so formulierten die Veranstalter der Tagung, scheint für die historische Bildung und staatsbürgerliche Erziehung der Jugend, gerade auch für ein fundiertes Selbstverständnis der Bundeswehr und ihres Dienstes, von ganz entscheidender Bedeutung. Ritters Vortrag über deutsche Geschichte als Quelle nationalen Bewusstseins wurde flankiert von den Beiträgen von Helmut Gehrig über die neue Weltsituation und die Antwort der Christen, die junge Generation und die Idee des Vaterlandes von Dr. Hermann Bowenter und Gestalt und Eigenart des Nationalgedankens in Frankreich und in Deutschland von Colonel Louis Kleinmann. In seinem Vortrag bezieht Ritter seine kritische Position zu den Thesen des Hamburger Historikers Professor Dr. Fritz Fischer in seinem Werk »Griff nach der Weltmacht« von 1961, die zur sogenannten Fischer-Kontroverse über die Frage der Bewertung der Politik des Deutschen Kaiserreiches vor und während des Ersten Weltkrieges sowie über die Kriegsschuldfrage führte. Den Blick auf die Zukunft gerichtet, sieht Ritter Deutschlands Aufgabe innerhalb der Europäischen Gemeinschaft, deren fest integrierter Teil gleichermaßen auch die Bundeswehr sei, die sogar Keimzelle für ein neues Europa laut Ritter werden könne. Der Mitschnitt der nun folgenden Rede Ritters setzt unvermittelt ein. Es ist leider nicht mehr zu rekonstruieren, wie viel Text am Anfang genau fehlt.
Der europäischen Völkerentwicklung. Aber es gibt da Grenzen. Die Menschheit ist geschichtlich nicht als unterschiedslose Masse geschaffen, das soll man doch nicht wegleugnen, sondern sie ist in Nationen von sehr verschiedener Eigenart, sehr verschiedenen Gaben, sehr verschiedenen Lasten und auch vielleicht Lastern gruppiert. Der Kern aller wahren Sozialethik ist die Lehre von der rechten Gemeinschaftsbildung. Rechte Gemeinschaft ist nur da, wo die Liebe auch Gegensätzlichkeit überwindet, wo nicht stumpfe, gleichförmige Masse zusammenkommt, sondern eine lebendige Vielfalt von Individualitäten, wo es starke und lebendige Gegensätze gibt, diese aber gemeinsames Schaffen und Wirken nicht hindern, sondern beleben. So ist es auch in der Völkerwelt. Die Menschheit ist nicht eine unterschiedslose Masse alles dessen, was Menschenantlitz trägt, wie es Proudhon und andere frühe Sozialisten gesagt haben. Sie ist vielmehr eine Gemeinschaft von Individualitäten, von Volksgeistern und Volksindividualitäten. Besonders die europäische Menschheit ist reich an solchen geschichtlich geprägten Individualitäten. Darin liegt der große Reichtum ihrer Geschichte. Wollten wir darauf verzichten, so würden wir auf ganz wesentliche, ständigen Wettkampf dieser Individualitäten verzichten. Ein Wettstreit, der nur zur Steigerung der Leistung führt. Freilich gibt es auch Interessengegensätze, natürliche Interessengegensätze, die sich nicht einfach aus der Welt schaffen und übersehen lassen. Das kann zu Konflikten führen, kann auch zu sehr harten Konflikten, unter Umständen zu Machtkämpfen führen. Aber sie müssen überwunden werden und können überwunden werden im Bewusstsein gegenseitiger Verpflichtung. Ein rechtlich geregelter Wetteifer der Kräfte und der Strebungen muss an die Stelle gegenseitiger Vernichtung treten, wenn ich das höchste Ziel aller Außenpolitik in knappen Worten bezeichnen soll. Wenn aber nun die Nation in ihrer Eigenart geprägt wird von der Geschichte, dann ist klar, dass geschichtliche Kontinuität, das heißt geschichtlicher Zusammenhang, niemals aufhören darf. Soll überhaupt geprägte Gestalt entstehen anstelle eines gestaltlosen Chaos. Keine große politische Tat, aber auch keine große geistige Schöpfung kann jemals gelingen, die nicht aufruht auf der Summe geschichtlicher Erfahrungen und geistiger Traditionen eines Volkes. Es ist die Gefahr jeder Revolution, deren Notwendigkeit ich nicht damit bestreiten will, aber ihre Gefahr ist, dass sie weit mehr zerbricht, als sie wieder aufbauen kann. Friedrich Nietzsche hat in seiner bekannten Schrift vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben sehr viel Unheil angerichtet mit seiner Theorie einer einseitigen Hervorhebung der Tatsache, dass geschichtliche Tradition und der Glaube an Tradition auch zur Lähmung schöpferischen Wirkens führen kann. Sicherlich kann geschichtliche Tradition eine Lähmung freier Schöpfertätigkeit bewirken. Aber nur dann, wenn geschichtliches Bewusstsein als bindende Verpflichtung der Gegenwart und Zukunft an das Vergangene verstanden wird, statt als Sammlung einer Summe von Erfahrungen und Einsichten, die der Handelnde sich zunutze machen soll. Deutsche Geschichte als Quelle nationalen Bewusstseins. Das ist früher meistens falsch verstanden worden. Deutsche Geschichte als Quelle nationalen Stolzes. Das ist nicht dasselbe. Versteht man sie als Quelle nationalen Stolzes, dann enttäuscht sie meistens. Deutsche Geschichte ist so wenig eine reine Heldengalerie wie die Geschichte anderer Völker. Es gibt Dunkel und Trübes neben Großem. Der Begriff der Tradition ist gerade, was darf ich hier vielleicht doch sagen, in der alten deutschen Armee nicht ungefährlich gewesen. Geschichte ist da vielfach als reine Heldengeschichte verstanden worden. Das heißt, als eine Stätte andächtig ehrfürchtiger Bewunderung, als eine Art von Denkmälerallee oder einer Siegesallee, wie Kaiser Wilhelm II. Das in Berlin nannte. Geschichtliche Vorbilder wurden angerufen und im großen Generalstab gab es eine kriegsgeschichtliche Abteilung, die sich von der heutigen Kriegsgeschichtlichen Institut in Freiburg sehr stark unterscheidet. Ich kenne diese Schriften sehr genau, deren Buchstabskosten Kriegshandwerk ich mich diesen Arbeiten viel beschäftigen müssen. Nun, da ist es eben so gewesen, dass die geschichtlichen Vorbilder immer als heldenhaft erscheinen mussten, wie sehr weit hin. Das heißt, dass die Fehler und Unzulänglichkeiten nach Möglichkeit vertuscht wurden. Schon der Altgemolte war der Meinung, dass die Geschichte, das geschichtliche Studium der jungen Offiziere dazu dienen müsse, zur Nacheiferung anzuspornen. Dann durfte aber vieles eben nicht gesagt werden, was nicht so nacheiferungswert war. Und wir haben zum Beispiel das merkwürdige Erlebnis gehabt, dass der große, wirklich bedeutende Feldmarschall von der Goltz, einer der bedeutendsten Generalstäbe des vorigen Jahrhunderts, dass der als junger Hauptmann eine Arbeit gemacht hat über die Schlacht in der Loire, in der er Kritik übte an dem Prinzen Friedrich Wilhelm, der diese Schlachten geführt hat, und daraufhin strafversetzt wurde als Hauptmann zu einer Kompanie in Thüringen, einem kleinen thüringischen Dorf. Und erst sehr spät in die Generalschaft zurückkam. Bezeichnend für die Traditionsversteifung jener Epoche. Patriotisches Gerede tritt dann leicht anstelle echter Einsicht. Die Geschichte kann zur Quelle nationaler Eitelkeit werden, statt zur Quelle nationaler Selbstprüfung und Besinnung. Ich habe selber in meinem Leben, wenn ich das hier einfügen darf, einmal eine große Sünde begangen, als Geschichtsfälscher. Das war, als ich als Leutnant der Reserve auf Auftrag meines Regimentskommandeurs, meinem Reserveregiment, die Geschichte des Regiments schreiben musste. Und wenn ich dann die Geschichte einer Schlacht geschrieben hatte, in der gar nichts weiter passiert war, wurde das jedes Mal umgebaut auf Befehl des Herrn Oberstleutnant und es entstand ein Machwerk, das ich heute mit Scham im tiefsten meiner Schublade verbergt. Aber ich fürchte, dass viele Regimentsgeschichten so ähnlich sind. Es erweist sich aber überhaupt in der Geschichte, wenn man näher zusieht, vieles als wesentlich alltäglicher, als es bei der Heldenglorie erscheint. Wenn ich so denke an all die Wandlungen der Bismarck-Biografie, die für viele deutsche Historiker zeitweise geradezu kanonisch war, bei Alfred Bismarck dran war kanonisch, war vollkommen. Oder an die Wandlungen auch der Biografie Steins, ich habe ja selber das ernüchternde, trotzdem auch wieder rühmende Werk darüber schreiben müssen, so wird mir klar, wie häufig doch Geschichte eben als Verehrung schlechthin verstanden ist, unkritisch. Eine kritische Geschichtsbetrachtung, die sich selbst ernst nimmt, ernüchtert. Die Geschichte ist keine Stätte andächtiger Erbauung. Dennoch, ja, gerade weil eine echte kritische Geschichtsbetrachtung gerade Illusionen zerstört, kann sie hilfreich sein. Sie ist unentbehrlich zur ständigen Selbstbesinnung der Nation auf ihr eigenes Wesen, auf ihre Gaben und Leistungen, aber auch auf ihre Gefahren und Schwächen und auf die besonderen Gefahren und besonderen Schwierigkeiten auch ihrer Lage. Wer geschichtlich gewachsenen Boden, wer die Formation des historischen Geländes, auf dem wir gehen und stehen, nicht kennt, der tappt blindlings in Nebel und gerät leicht in Abgründe. Man hat mir einmal die Frage gestellt, was heißt Bekenntnis zur geschichtlichen Vergangenheit? Ich möchte darauf antworten, es gibt überhaupt kein Bekenntnis zur geschichtlichen Vergangenheit, schlechthin. Aber es gibt eine Auseinandersetzung, eine beständige Auseinandersetzung mit der Geschichte. Eine ständige Quelle unentbehrlicher Selbstbesinnung. Die Haltung der heutigen Generation, von der wohl gestern gesprochen ist, kann nicht mehr die der Generation noch meiner akademischen Lehre sein, denen die Geschichte im Wesentlichen auch doch ein Stück patriotischer Selbstverteidigung zumindest darstellte. Die Väter dieser heutigen Generation bieten verzweifelt wenig Anlass zu ehrfürchtiger Verwunderung im Ganzen genommen, bis auf wenige Ausnahmen. Diese Art von Geschichtsbetrachtung ist aber im Grunde auch nicht die des wirklich wissenschaftlichen historischen Denkens. Wissenschaftliche Historie sieht die Dinge aus zu großer Nähe, um nicht auch ihre höchst irdische Unzulänglichkeit im Einzelnen zu sehen und sich von vorheiliger Heldenverehrung fernzuhalten. Geschichte ist recht verstanden nicht ein Bekenntnis der Vergangenheit, sondern Selbstbesinnung auf die Vergangenheit. Nationale Geschichte, deutsche Geschichte, ist die Summe der Erfahrungen, die ein Volk mit sich selbst und mit anderen Völkern gemacht hat. Das ist wahrscheinlich die richtigste Definition. Diese Erfahrungen, die ein Volk mit sich selbst und anderen Völkern gemacht hat, sind zum Teil schöne, erhebende Erfahrungen. Zum Teil, vielleicht zum überwiegenden Teil, schmerzlich bittere, enttäuschende Erfahrungen. Beides aber ist höchst notwendig zu wissen. Das Erhebende und das Enttäuschende. Das Desillusionierende, das zu bereuende. Das ist unendlich wichtig für die Bildung eines richtigen Nationalbewusstseins. Ein Nationalbewusstsein, das sich seiner Verantwortung bewusst ist, muss aus der Geschichte leben. Jedes Nationalbewusstsein, jedes Bewusstsein von der eigenen politischen Nation als Ganzes, ist immer in Gefahr. Entweder Selbstüberhebung oder der Selbsterniedrigung verfallen. Und bei uns in Deutschland neigt man immer dazu, gleich vom einen Extrem ins andere zu fallen. Nach 1945 sind über das deutsche Volk ganze Kübel wenig verantwortlicher kritischer Äußerungen geschüttet worden. Sie haben eine ungeheure Verwirrung zunächst angerichtet und eine Fülle von Minderwertigkeitskomplexen erzeugt. Immer ist es eine Gefahr des Einzelnen genauso wie die der Völker, dass der Minderwertigkeitskomplex eines Tages umschlägt in krampfhaft überhitztes Selbstbewusstsein. Es kann ein ruhiges Verhältnis auch zwischen den Völkern nur geben, wenn ein ruhiges, seiner Grenzen und seiner Möglichkeiten bewusstes Selbstbewusstsein auf beiden Seiten vorhanden ist. Ich darf das vielleicht gerade der Gegenwart französischer Offiziere doch noch genauer definieren. Ich habe das Gefühl, dass unser Verhältnis zu Frankreich davon wesentlich mitbestimmt ist, dass beide Seiten des Rheins ein besonders ruhiges Nationalbewusstsein existiert. Es ist doch wohl so gewesen, dass zeitweise nach den schweren Erlebnissen der beiden Weltkriege und vielem anderen in Frankreich so ein Komplex entstand von Schreck vor dem unheimlichen Deutschen. Oder war es nicht so? Vor einem Schreck dieser entsetzlich dynamischen Nation. Man kann es jedenfalls Literatur häufig lesen. So ein Gefühl, ich will nicht sagen, des Minderwertigkeitskomplexes, aber ein Gefühl, damit wird man einfach nicht fertig, dem sind wir nicht gewachsen, die werden uns wieder übertölpeln. Und solange das so ist und man nicht seiner Sache sicher ist, ist es viel gefährlicher, als wenn man sich selbst überhebt noch. Umgekehrt bei uns auch so. Solange bei uns in Deutschland das nationale Bewusstsein von Minderwertigkeitskomplexen beherrscht ist, kann es nur Unglück geben. Ebenso, als wenn es von Überheblichkeit beherrscht wird, was es ja schrecklicherweise in den letzten Generationen gewesen ist. Wir haben im Augenblick in der deutschen Geschichtsschreibung eine Gefahr, die ich deutlich vor Augen sehe, dass im eifrigen Bestreben, doch nun ja recht tüchtig aufzuräumen mit deutscher Geschichte und deutscher Vergangenheit, soweit sie kritisch betrachtet werden muss, nun alles so dunkel gemalt wird wie nur möglich. Ich erlebe das persönlich sehr intensiv. Ich bin gerade dabei, die politische Geschichte des Ersten Weltkriegs zu schreiben. Ein dicker Band wird gerade fertig über Bethmann-Hollweg. Und da ist dann ja heute, das Buch von Fritz Fischer wird vielleicht einem anderen bekannt, die Sache so dargestellt, als dass die deutsche Geschichte von jeher nichts anderes gewesen wäre als eine Art Auftakt zu Adolf Hitler und immer der Griff aller Weltmacht das einzige Ziel gewesen wäre. Also eine übermäßige Selbstkritik. Und ich finde es gefährlich, wenn ich mir vorstelle, wie der Schulunterricht in unseren deutschen Schulen heute sich vielfach vollzieht, wird ein Himmelangst. Da hat man erst die Zeit der kleinen Staaterei, 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, natürlich, das ist sehr negativ zu beurteilen. Dann kommt der entsetzliche Friedrich der Große, ein erster Vorläufer Adolf Hitlers. Danach kommen die Befreiungskriege, ehemals der Stolz Deutschlands, jetzt aber die Stunde, in der ein scheußlicher Nationalismus geboren wurde, wo Ernst Moritz Arendt sang, vom Gott der Eisen wachsen ließ und so weiter. Dann kommt die Zeit Metternichs, wo auch noch keine herrlichen Taten verbracht wurden. Dann kommt das Jahr 48, wo einige Professoren den Einfall hatten, Revolution zu machen, aber sehr dumm anstellten. Dann kommen die 15 Jahre mit der ausgesprochenen Reaktion. Dann kommt der bösartige Bismarck, der die Welt bedrohte und auch so ein erster Hitler schon war. Dann kommt Wilhelm II., völlig unerträglich. Dann kommt die einzige Epoche, in der Deutschland in vollkommener politischer Unschuld und vollkommener politischer Ohnmacht dahin lebte, in der Weimarer Zeit. Und da kommt Adolf der Böse. Und damit geht es dann so zu Ende. Dann kommt also Konrad noch. Jetzt möchte ich nur wissen, wie ein deutscher Schüler, der so etwas hört, nicht anders sagen kann, als reagieren und sagt, weg mit dem alten Dreck, das ist ja nicht auszuhalten. Was geht mich das noch an? Ja, damit haben wir das Bild, was bedeutet nationale Geschichte als Quell nationalen Selbstbewusstseins. Wer es eben bis zum Extrem treibt für das Kritik und behauptet all das Große und Herrliche, was auch zu berichten wäre, gerade auch aus der Geschichte des 19. Jahrhunderts, das einfach nicht mehr sehen kann, vor lauter Farbenblindheit, ruiniert Ungeheures. Es ist durchaus die Gefahr vorhanden, dass aus Minderwertigkeitskomplexen eine neue Selbstüberhebung erfolgt. Ein ruhiges Selbstbewusstsein zu erzeugen, das ist die Aufgabe geschichtlichen Denkens. Und nach den grausamen Erfahrungen der letzten Generation, auch in den westlichen Nationen, ist ein ruhiges Selbstbewusstsein auch in England und Frankreich nicht mehr so selbstverständlich wie ehedem. Nicht mehr so selbstverständlich, sondern auch bedroht von innerer Unruhe. Das führt zu Missverständnissen des eigenen Wesens und auch zu großer Furcht vor den Nachbarn. Und beides zerstört den Geist der Gemeinschaft ebenso wie den brutalen Missbrauch der Macht. Und darum ist es ja auch so schwer, das Vereinigte Europa zu gründen. Ja, jetzt habe ich eine Stunde gesprochen, müsste jetzt wohl eigentlich aufhören, nicht wahr? Ich würde es in ein paar Worte ganz gerne noch sagen, wie ich mir die Betrachtung deutscher Geschichte danach denke. Wenn Sie es noch aushalten können, dann würde ich also es noch machen. Ich will nicht auf die ganze deutsche Geschichte zurückkommen, das würde zu weit führen. Ich möchte nur sagen, zwei Vorwürfe, die gegen die deutsche Geschichte erhoben sind. Ach, könnte ich dafür noch das Licht haben wieder? Ja, danke schön. Zwei Vorwürfe möchte ich kurz eingehen. Ist erstens der Vorwurf mangelnden Freiheitssinnes der Deutschen. Freier Servilität, der allgemein erhoben wurde und wird. Und zweitens der Vorwurf militaristischen Geistes, kämpferischer Gewalttätigkeit. Auf diese zwei Punkte möchte ich also ganz kurz eingehen. Bei dem ersten Punkt, der naturgegebenen Servilität der Deutschen, geht man häufig bis in die Reformationsgeschichte zurück und fängt an von Luther zu reden, der die Obrigkeit, eine Gehorsam gegen die Obrigkeit gepredigt habe, nach der Bibelwort seit Untertan der Obrigkeit die Gewalt über euch hat. Er habe den Geist der blinden Unterwerfung der Servilität erzeugt. Und dieser Geist sei dann verstärkt worden durch die militärische Subordination, die in der militarisierten preußischen Nation erzeugt wurde. Und so erkläre sich die blinde Unterwerfung der Deutschen unter einen Tyrannen. Nun, das ist ein weitläufiges Thema, ich will nur ein paar Andeutungen machen. Erstens mal, sind wir Deutschen bekanntlich nicht das einzige Volk, das sich einem Tyrannen unterworfen hat in Europa, auch in letzten Generationen, sondern sind im Ganzen so ein Dutzend ungefähr gewesen. In Russland angefangen, seit Stalin und seit Lenin und Stalin. Es hat mindestens ein halbes Dutzend Staaten, Nationen gegeben, die das Einparteiensystem angenommen und einen Diktator mehr oder weniger gehuldigt haben. Und zwar schon vor uns. Wir sind eigentlich die Letzten gewesen, die das Einparteiensystem angenommen haben. Das ist auch kein Zufall, ich habe da aber viel geschrieben in meinen Schriften und Aufsätzen und Büchern. Es hängt zusammen mit der Tatsache, dass in einer Zeit demokratischer Volkssouveränität und der Massendemokratien immer die Gefahr besteht, dass ein Agitator sich als eine Inkarnation des Volkswillens glaubhaft macht, entweder durch große Reden oder durch große Taten, und dann einen Einparteienstaat begründet. Das haben wir zuerst in Frankreich erlebt, im Rousseau, im Frankreich Rousseaus, Frankreich Robespierres, das Dantons. Das war ja auch ein Diktator, der auf die Volksgunst gestützt sich emporschwang. Die Demagogie ist sehr gefährlich in einem solchen Epoche. Und das ist eben in mehr Stellen passiert. Also so wird man sagen müssen, wir waren nicht die einzige Nation. Aber warum, das beweist ja noch nichts dagegen, dass wir nicht vielleicht von jeher servil gewesen wären. Nun, wenn ich auf Luther kommen darf, in aller Kürze, so wird natürlich Luther missverstanden. In vielen meiner Schriften, mein Lutherbuch, aber auch in dem Buch Das deutsche Problem, was ich den Herrn von der Bundeswehr auch empfehlen kann, vielleicht als eine Art Handbuch der Probleme deutscher Geschichte, kleines Buch, habe ich mich auch damit beschäftigt. Luther hat das getan, was alle Reformatoren taten, nämlich das Pauluswort von Römer 13 wiederholt, angesichts des Bauernkrieges, der alle Schlösser verbrannte und große blutige Gräuel anrichtete. Aber seine Schrift von weltlicher Oberkeit und ob ein Kriegsknecht seligen Standes sein könne, enthalten Äußerungen über die Obrigkeit von einer solchen Freimut, um nicht zu sagen deren revolutionären Haltung, dass sie kaum übertroffen werden kann und von niemals einem mittelalterlichen Bußprediger gewagt worden wäre. Was in Wirklichkeit die Reformatoren und auch Luther wollten, war verhindern, dass der geistliche Umbruch, den sie vollzogen und keine Revolution, sondern Reformation sein sollte, mit weltlichem Aufruhr sich vermischte, wie das vor allem im Bauernkrieg der Fall war. Zweitens war dahinter die Überzeugung, dass die Welt in der Tat das Reich ist, in dem der Satan sein Spiel treibt und dass die Welt zuletzt Welt bleibt. Das heißt, dass sie niemals, solange der neue Äon nicht gekommen ist, in ein Gottesreich auf Erden verwandelt werden kann. Dass es eine Schwärmerei ist, zu glauben, wir wären in der Lage, durch irdische Organisationen die Welt in ein Reich der allgemeinen Gerechtigkeit und des Friedens zu verwandeln. Das begegnet Luther vor allem in den Schriften des Erasmus, der ja der größte Vorläufer moderner Völkerbunde auch gewesen ist, moderner Völkerbundsidee gewesen ist, und ist auch sonst begegnet. Die Welt ist nach seiner Meinung ein Reich, in dem der Teufel mitagiert und mit Gott kämpft. Und da muss das Schwert da sein, um Ordnung zu halten. Zweitens hat Luther ja seine Kirche mit Hilfe der weltlichen Obrigkeit aufrichten müssen. Und diese weltliche Obrigkeit konnte er unmöglich als tyrannisch oder teuflisch oder dämonisch empfinden. Seine guten sächsischen Kurfürsten wie Friedrich der Weise oder auch Johann Friedrich, der, wenn es Schwierigkeiten gab und die Bauern aufstanden, irgendwo den ersten der Bibel nachschlug und man auch widerstehen durfte den Bauern, das war ja nun kein Tyrann und kein Dämon, kein moderner Dämon, gegen den er also aufrufen musste zum Widerstand, sondern es waren fürsorgliche Landesväter, die um die Hut der reinen Lehre bemüht waren, wie man das damals nannte. Wie Luther der Dämonie des modernen Tyrannen begegnet wäre, hat sehr eindrucksvoll der norwegische Bischof Berggraf in seiner Schrift vom wahren Verständnis der lutherischen Obrigkeitslehre dargetan. Zum anderen, das deutsche Volk besteht ja nicht nur aus Lutheranern und Reformierten, es gibt ja auch noch Katholiken. Und der nationalsozialistische Herrschaft ist ja auch nicht in Potsdam ausgebrochen, sondern nun mal am Bierkeller an der Spree. An der Isar. Nicht an der Spree, sondern an der Isar. Das ist nun mal nicht anders. Und dass es nun gerade lutherische Kirchgänger gewesen sein sollten, die da in den Bierkellern an der Isar hinters Flügel holen, ist nicht allzu wahrscheinlich. Man darf die Sachen doch nicht simplifizieren. Wenn irgendwo mal Untertanen gehorsam gepredigt ist im 16. Jahrhundert, kann man damit doch nichts für Hitler erklären. Das ist so diese Methode, die die Historie ganz schwach macht, dieses Vereinfachen der Geschichte. Das Zeitalter des fürstlichen Absolutismus hat seine Blüte gefunden, nicht in den Landesobrigkeiten des deutschen Volkes, etwa in Mecklenburg oder Brandenburg. Da ging es durchaus nicht so großartig zu. Das waren verhältnismäßig bescheidene kleine Höfe und es gab immer noch sehr bockige und widerspenstige adlige Stände, sondern der eigentliche Gipfel des fürstlichen Absolutismus hat sich in Madrid, Versailles und Wien entwickelt. Da gab es so etwas wie eine weihrauchgeschwängerte Majestät, von der etwa Johann Friedrich von Sachsen noch gar nicht gewusst hat. Aber ich will nun hier das auch gar nicht bestreiten, dass in der Tat es eine Zeit gegeben hat, in der gerade die protestantischen Kirchen Deutschlands, die Landeskirchen, sich als eine Art geistliche Leibgarde der Monarchie gebärdet haben gegen alle gefährlichen revolutionären oder Revolution von ferne drohenden sozialen Bewegungen, das war im 19. Jahrhundert, nach dem Freiheitskrieg, aus dem Geist heraus, den ich eben schilderte, dem Glauben an die erneuerte, restaurierte Gottes Gnadentum. Und da ist viel versäumt, was nun die evangelischen Kirchen in Gemeinschaft mit der katholischen jetzt nachzuholen und zu bessern sich bemühen in diesen katholischen und evangelischen Akademien wo die Probleme, wie der Christ sich zu den Problemen des Staates und der Obrigkeit zu stellen hat, ja immer ein Hauptthema gebildet haben von Anfang an. Also so viel über diese Seite der Anklage. Ich bestreite aber überhaupt, dass Gehorsam gegen die Obrigkeit im Sinn des lutherischen Christentums überhaupt ein politischer Fehler ist. Der Sinn für Autorität und öffentliche Ordnung, verbunden mit echter Bereitschaft zum Dienst, zu selbstloser Hingabe für das Staatsganze gehört, wo er sich noch findet, sogar zu den größten politischen Tugenden. Wir wären 1918 mit Sicherheit im Abgrund getaumelt, wenn nicht so viel Sinn für Ruhe und Ordnung gewesen wäre, dass noch eine Nationalversammlung zustande kam, und zwar auf Verlangen der Breiten, der Volksführer selbst. Jedenfalls ist der Sinn für öffentliche Autorität und Ordnung noch lange nicht dasselbe wie Servilität. Servilität wächst aber nicht nur auf deutschem Boden, sondern überall da, wo es glanzvolle Machthaber gibt. Bloß gibt es nur noch wenige. Und wenn man die paar Monarchien, die in der Welt noch bestehen, besieht und was so alles bei Hoffesten sich ereignet, so hat man das Gefühl, die Servilität, wenn man das so nennen will, ist noch nicht ganz ausgestorben in der Welt. In der Weimarer Epoche bei uns gab es nichts Glanzvolles mehr und so hat die Servilität auch da nachgelassen. Nachher ist sie dann, ja, nicht nur erzwungen, sondern aus echter falscher Enthusiasmus, ja, unter Hitler nun freilich zu schrecklich wieder aufgeworfen. Auf die Frage, ob es der deutschen Nation infolge ihrer intensiven militärischen Erziehung am rechten Freiheitssinn gefehlt habe, komme ich gleich noch zurück. Ich möchte aber noch eins sagen. Die Anklage mangelnder deutscher Freiheitsgesinnung überhaupt übersieht völlig die Tatsache, dass es in Deutschland Freiheitsbewegungen und Freiheitsideale von großer Bedeutung gegeben hat, die freilich später korrumpiert sind. Es ist viel zu wenig bekannt, auch den deutschen Gebildeten, dass wir in der ersten Hälfte des Vorjahrhunderts eine eigene Form von Liberalismus entwickelt haben, der andere Freiheitsbegriffe hatte als der westeuropäische Liberalismus. Diese Freiheitsbegriffe waren von großer Bedeutung. Dass das Wissen um diese Dinge so sehr verschwunden ist, hängt mit der Korruption des deutschen Bürgertums, Liberalismus, durch den nationalen Machtdrang in der Zeit Bismarcks und später zusammen. Dieser deutsche Freiheitsbegriff geht ursprünglich aus vom kantischen Denken, das heißt von der Lehre, dass der Mensch immer als Selbstzweck, nicht als Mittel zum Zweck betrachtet werden muss. Und von der sittlichen Autonomie des Menschen. Dazu gehört der Gedanke, dass der Mensch überhaupt erst zu Menschen wird, wenn er in eine sittliche Gemeinschaft mit anderen Menschen tritt, wenn er im Dienst an der Gemeinschaft seine sittliche Bestimmung erfüllt. Es gibt ein Gehorsam gegen das Gesetz der Gemeinschaft, der die wahre Freiheit sogar erst darstellt. Wahre Freiheit ist nicht Anarchie, ist nicht Willkür, sondern ist ein sich williges Einfügen mit kleinen Gaben in den Dienst der Gemeinschaft. Meine Herren, ich sage das mit Nachdruck, denn das ist die große Aufgabe der Bundeswehr, ich spreche darüber noch hier, etwas von dieser Art von Gesinnung, Gemeinschaftsgesinnung zu erhalten, gegen eine sich auflösende, anarchische, aufzulösende, drohende, anarchische Kräftefreiheit. Es gibt ein Gehorsam gegen das Gesetz der Gemeinschaft, der die wahre Freiheit darstellt. Freiheit ist nicht Freiheit vom Staat, außerhalb des Staates, sondern für den Staat. Frei bestimmte Hingabe für die Gemeinschaft des Volkes. Der Begriff der selbstverantwortlichen Persönlichkeit hat auch im politischen Leben seine große Bedeutung. Es ist etwas sehr Großes, dass der ältere deutsche Liberalismus, ich erinnere vor allem an Freiherrn vom Stein, dem ich eine sehr große Biografie gewidmet habe, dass dieser ältere deutsche Liberalismus die Menschen aufrief, im Dienst für das Ganze seine Freiheit zu suchen. Denn die Tendenz heutiger Demokratie zur Demokratie der reinen Privategoismus zu werden, den Wohlfahrts- und Rechtsstaat nur als Mittel der Bequemlichkeit und Selbstsucht zu betrachten, scheint mir eine der großen und schweren Gefahren unserer Epoche. Aber diese älteren Traditionen der Freiheitsidee müssten freilich geläutert werden. Ich bin auch sogar der Ansicht, will es aber nicht näher ausführen, dass die herkömmliche Form der Menschenrechte in vielen veraltet ist, vor allem in dem Begriff des Eigentums, den sie entwickeln, weil es auch veralteten Philosophie des 18. Jahrhunderts entstand. Also es wäre eine große Aufgabe unserer heutigen Staatsrechtsphilosophen, einen klaren Begriff zu schaffen von dem, was eigentlich Freiheit ist. Ich habe immer für eine Hauptaufgabe auch der Akademien gehalten, der evangelischen, katholischen Akademien, dem nachzugehen und bedauere sehr, dass man viel zu viel formaljuristische Erörterungen hört über die Welt der Demokratie und ihre Verfassung und viel zu wenig auf diese Grundsatzfragen eingeht, was freilich damit zusammenhängt, dass die sittlich-religiösen Grundlagen weithin ins Wanken gekommen ist. Das Problem, was das rechte Verhältnis ist von Autorität und Freiheit und dass keine Freiheit ohne Autorität bestehen kann, ebenso wenig wie auch echte Autorität ohne Freiheit, das Problem ist doch bei weitem nicht ins allgemeine Bewusstsein gedrungen und genügend erachtet. Nun komme ich damit noch kurz zum zweiten Thema geschichtlicher Selbstbesinnung, dem Vorwurf des Militarismus in der deutschen Geschichte. Ich habe dem ein ganzes vierbändiges Werk gewidmet, von dem jetzt drei Bände also fertig sind. Es gibt natürlich einen deutschen Militarismus und wir müssen uns seiner Gefahr bewusst sein. Wir müssen aber auch darüber klar sein, woher er stammt. Ich sagte schon, unser Nationalbewusstsein ist in der Zeit der Freiheitskriege entstanden. Und das heißt, in einer Zeit der Kriegspropaganda, zu der ich auch weitgehend die Dichtungen Ernst Moritz Arndts oder Körners und so weiter rechne. Im Kampf ist sie entstanden. Das hat die Folge, dass dieses Nationalbewusstsein einen kämpferischen Zug, wenn Sie wollen, einen militaristischen Zug behalten hat. Es kommt aber noch ein zweites dazu. Die Lage Deutschlands als kontinentaler Staat ist nicht dieselbe wie die der angelsächsischen Länder, die als insulare Staaten ihr Leben führen. Es ist nun einmal die Lage, in der wir stehen. Wir haben unsere Freiheitsideen und unser Nationalbewusstsein entwickelt in einer Zeit, in der wir uns einen deutschen Staat überhaupt erst erkämpfen mussten. Wir haben ihn dann weiterentwickelt in einer Zeit, in der wir ihn behaupten mussten, gegen große von außen drohende Gefahren. Und wir leben heute in einer Welt, in der wir in Gefahr sind, immer mehr in Gefahr als irgendeine andere europäische Nation. Das wird wohl niemand bestreiten wollen, einer unmittelbaren Gefahr. Denn wir sind nun mal der Schauplatz der europäischen Kämpfe und auch würden es sein, als kämpfen dann für die Kämpfe der Zukunft. Wir sind uns heute klar bewusst, dass wir auf keiner Insel leben. Wir können nicht mit der Gemütsruhe und Lässigkeit über die Frage der Selbstverteidigung sprechen, wie es andere Völker tun mögen, die weit vom Schuss sind. Aber so weit sind sie nicht mehr vom Schuss, sondern es schießt heute halt sehr viel weiter. So fängt man sogar, ist man so an Amerika, von der Selbstsicherheit heute weit entfernt, die doch ehemals herrschte, womit aber das ganze Bild des Denkens vom Staates sich verändert. Wir werden ein stärkeres Bewusstsein davon haben, dass auch der Friedlichste nicht ohne kämpferische Selbstbehauptung existieren kann. Und in diesem Sinne möchte ich doch auch drei Worte, wenn ich jetzt sage, zum Preußentum. Dem viel geschmähten Preußentum, man hat es zum Tod verurteilt, indem es aufgelöst hat 1947. Nun gut, ich würde es auch nicht wiederherstellen wollen, denn es hätte keinen Sinn, es wiederherzustellen. Aber wenigstens, das eine wird man doch nun sagen müssen und dass man nicht mit reinen Kaderempfindungen auf dieses Preußentum blickt, abgesehen davon, dass eine Stadt wie Berlin auch das große Kulturzentrum, eines der großen europäischen Kulturzentren war, von vielen voran, und dass in Berlin die größten Geister sie gesammelt haben. Die militärisch-politische Aufgabe Preußens war doch auch zugleich, den Osten Europas abzuschirmen. Und die erzieherische Leistung, die gewiss in ihren Formen und Auswirkungen keineswegs immer erfreulich war. Und ich sehe, was für Gefahren der Militarismus in der Zeit unter Ludendorffs entwickelt hat, sehr, sehr deutlich in meinem gerade zu schreibenden Buche. Die waren groß und doch war irgendetwas von einem eisernen Kern innerhalb der deutschen Geschichte gar nichts zu entbehren. Freilich ist es keine Frage, dass die deutsche Bildungswelt des 19. Jahrhunderts bis in unsere Tage hinein lange einer Idealisierung und Verklärung des Krieges gefrönt hat, die sich auch aus dem Erleben der Freiheitskriege erklärt. Die Kriege des 19. Jahrhunderts waren verhältnismäßig beschränkt in ihrer Auswirkung. Der Feldzug von 66 hat nur ein paar Wochen gedauert. Der Krieg mit Frankreich war eigentlich in der Schlacht von Jé von Sedan schon entschieden, nach wenigen Wochen. Man konnte das immer noch empfinden als Wettkämpfe, auch als Wettkämpfe nationaler und sittlicher Energien. Aber gerade in Deutschland haben wir infolgedessen, dass wir siegreich waren in diesen Kriegen, eine staatsrechtliche Literatur entwickelt, habe sie in meinem Buch geschildert, in der die Entscheidung des Krieges als eine Art sittlicher Instanz betrachtet wurde und der im Krieg Obsiegende als der sittlich Bessere erschien. Das kann für uns gar nicht mehr in Frage kommen. Der Krieg ist nicht eine schöpferische Kulturkrise, wie übrigens nicht nur bei uns in Deutschland behauptet ist, sondern auch in Frankreich und Proudhon und anderen Leuten. Der Krieg ist keine schöpferische Kulturkrise, sondern er ist zunächst eine große Kulturzerstörung. Da erhebt sich in gewissem Sinne heute selber auf, wenn er zur Zerstörung des Möglichkeiten irdischen Lebens überhaupt führen sollte. Das ist eine Einsicht, die erst in unseren Tagen gewachsen ist. Der Krieg hat, und das möchte ich gerade für die Herren von der Bundeswehr doch auch nicht vergessen zu sagen, natürlich auch unendlich viel von all dem romantischen Zauber verloren, der vielleicht früher jeden für den Außenstehenden noch damit verbunden war. Lützows wilde, verwegene Jagd, wo man dann so mit Pferden rumbrauscht und ihm wegen Eichwäldern und etwas herumknallt, das ist alles noch irgendwie romantisch verklärt. Der Krieg ist heute unendlich viel nüchterner geworden, eine nüchtern technische Angelegenheit und das Kriegshandwerk eine nüchtern technische Sache, dass sich als eine schwere seelische Belastung auch sich auswirken kann. Es ist sicherlich da eine große Veränderung eingetreten, aber es wäre nun doch falsch, das deutsche Offizierkorps der älteren Zeit ohne weiteres als eine Gruppe von geborenen Militaristen anzusehen. Diese Vorstellung hat ja im Ersten Weltkrieg, wo die westlichen Mächte eigentlich immer dagegen kämpften, gegen das, was sie im preußischen Militarismus nannten, der vernichtet werden müsste, hat ja bis in den Zweiten hineingewirkt, in der Weise, dass etwa ein Mann wie Churchill einfach nicht glauben wollte, dass es deutsche Generäle gab, die Widerstand leisten wollten. Einfach nicht glauben wollte, weil er immer die Vorstellung hat, das sind alles so kleine Ludendorfe. Vom Ersten Weltkrieg her. Das heißt also Erzmilitaristen. Diese Vorstellung ist aber falsch. Der Zweite Weltkrieg hat uns gezeigt, dass auch Generäle gegen den Krieg kämpfen können. Die Führung unserer Armee arbeitet unter Hitler eigentlich mehr oder weniger ständig gegen den Krieg und gegen seine Ausbreitung. Nicht deshalb bloß, weil er aussichtslos erschien, sondern vor allem, wie man vor allem an Beck sehen kann, deshalb, weil sie ihn für ein Unrecht hielt. Diese Überzeugung sind dann auch große Opfer an Leben und Ehre, wie jedermann weiß, gebracht worden. Ein seltsames Schauspiel, dass hier Generäle gegen den Krieg kämpfen und der bürgerliche Militarist sich gegen sie durchsetzt. Wir haben freilich in Deutschland weithin geglaubt, alle große Politik sei letztlich ein Kampf um Lebensräume. Die darwinistische Vorstellung, dass wie in der Tierwelt, so auch in der Menschenwelt, alles Leben ein Kampf um die Existenz sei und nur der Starke überlebe, hat sich verhängnisvoll bei uns auch anderswo ausgewirkt. Mit Säbelrasseln und drohenden Reden hat vor allem die alldeutsche Bewegung, die im Nationalsozialismus ihre Fortsetzung fand, Politik machen zu können, geglaubt. Wir sollten lernen, dass es auch eine Politik der friedlichen Verständigung gibt. Vielleicht liegt es an der außerordentlich starken Vitalität des deutschen Volkes, der die Welt so oft überrascht hat, dass eine gewisse Ungeduld und eine gewisse Gewaltsamkeit da häufig sich erregt. Wir werden sehr darauf zu achten haben, die Lebensrechte anderer Völker anzuerkennen und nicht bloß auf uns selber zu sehen. Aber da ja nun unsere heutige Wehrmacht ganz im internationalen Rahmen eingeschlossen ist, ist das eigentlich beinahe eine Selbstverständlichkeit. Nun, damit, meine Herren, komme ich zum Schluss. Heute ist die deutsche Macht gebrochen. deutsche Machtpolitik im alten Sinne kann es überhaupt nicht mehr geben. Sie hat keine Zukunft mehr. Es ist anders als nach dem Ersten Weltkrieg. Damals empfand jeder deutsche Gebildete die Entscheidung mehr oder weniger als ungerecht und drängte darauf, recht bald wieder nicht nur zur Gleichberechtigung unter den Völkern der Erde zu kommen, sondern auch zu neuer Großmachtstellung. Wer die Geschichte recht versteht, muss sagen, dass es damit aus ist. Und zwar für immer. Aber ich glaube, aus ist für alle europäischen Völker. Es gibt die beiden großen Weltmächte und zwischen ihnen einen schmalen Raum, einen beängstigend schmalen Raum, der sich Deutschland nennt. Nicht viel breiter als ein paar Autostunden. Dieser Raum ist auch nicht mehr in der Lage, sich selbst zu verteilen und zu bestimmen. Was soll da Machtpolitik im alten Sinne? Und selbst wenn der Raum nicht sich noch verbreitern sollte durch Wiedervereinigung mit dem Sowjetzone, Machtpolitik im Stil des 19. Jahrhunderts ist in diesen Räumen ausgeschlossen. Und damit wird auch unsere Aufgabe verändert. Die Aufgabe unseres Patriotismus, unserer Vaterlandsliebe, kann nicht mehr sein, stolz auf nationale Macht, auf kriegerischen Ruhm, auf Macht und Geltung in der Welt. Deutschland hat eine politische Aufgabe, überhaupt nur noch im Ganzen eine europäische Gemeinschaft. Allein hat es keine große politische Bedeutung mehr. Ist das nun Resignation? Ist dies das Ende von Nationalbewusstsein? An dieser Stelle pflegen die meisten Redner dann von den großen Kulturaufgaben zu sprechen, die uns noch bevorstünden. Und uns zu ermahnen, dass wir doch recht eifrig uns betätigen sollten auf dem Gebiet der Wirtschaft und der Geistespflege. Gut und recht. Aber ich spreche hier von der Politik. Vom Staat rede ich hier. Ist dieser Staat von heute, ist die Bonner Bundesrepublik nur noch Resignation? Ich sage nein. Unser deutscher Staat, unsere deutsche Nation hat noch immer große politische Aufgaben in der Welt. Welche denn? Wenn ich mir darüber Gedanken mache, so kommen mir am ersten diese Gedanken bei der Betrachtung der sogenannten deutschen Widerstandsbewegung, die zum Attentat des 20. Juli führte. Wer die Geschichte der deutschen Widerstandsbewegung genau studiert, sieht auch, dass es eine ganze Reihe von Ansätzen zum Attentat gegeben hat, die alle an unberechenbaren Zufällen unbegreiflicherweise scheitern. Der hört dann auf, von Zufällen zu sprechen. Der spricht, ich jedenfalls tue es, von Fügung. Es ist doch wohl so, wir Deutschen sollten in diesen Abgrund stürzen. Ich kann es nicht anders verstehen. Aber warum sollten wir in diesen Abgrund stürzen? Warum dieses Schicksal, was in mancher Hinsicht furchtbarer ist, als das einer anderen Nation? Vielleicht liegt darin doch eine Herausforderung Gottes an uns. Was will er denn dann von uns? Vielleicht sind wir in diese Schwere geführt, weil größere und bessere Lösungen von uns erwartet werden. Erstens, eine totale, unendlich starke Autorität ist zertrümmert. Die Aufgabe, eine neue Autorität aufzurichten und sie ins rechte Verhältnis zur Freiheit zu setzen, ist so schwer, dass ich selbst im letzten Kriegsjahr geglaubt habe, sie wäre völlig unlösbar. Würde alles im Staub zerfallen. Aber sie ist nicht unlösbar. Vielleicht sind wir berufen, diese Probleme, die die neue Geschichte dauernd beschäftigen, vom rechten Verhältnis von Freiheit und Autorität, besser zu lösen, als wir es je in unserer Geschichte vermocht haben. Denn wir haben ja die Möglichkeit, auf neuem Grund aufzubauen. Und doch das beste Erbe unserer Vergangenheit mit hineinzunehmen in die Neulösung. Zweitens, die sozialen Nöte, die über uns hereingebrochen sind, sind furchtbarer als die eines zweiten Landes. 9 Millionen Flüchtlinge, unheimliche Bombenzerstörungen, Zweiteilung alles deutschen Lebens, ein Elend über Maßen. Vermutlich erwächst für uns daraus die Aufgabe, eine solche Volksgemeinschaft zu bilden, die es doch erwindet. Und ich glaube, das ist schon weithin sogar gelungen. Es ist unglaublich, in welchem Maße schon die Flüchtlinge ein neues Leben, eine neue Lebensgemeinschaft gefunden haben. Unsere Demokratie, möchte ich sagen, ist nur möglich als eine Demokratie der Liebe. Demokratie ohne Liebe, hat Heuss gesagt, ist etwas Furchtbares. Wir haben das erlebt, was eine Demokratie ohne Liebe ist. Mittelreich, das war auch Demokratie. Da wurden auch die Massen in Marsch gesetzt, aber zur Vernichtung. Demokratie der Liebe, das heißt Lösung der sozialen Aufgabe, Lösung der Aufgabe am Nächsten. Mit größerem Ernst und größerem Eifer als irgendwo sonst und mit größerer Zukunftsmöglichkeit. Denn diese Schicksalsgemeinschaft des gemeinsamen fürchterlichen Erlebens hat ja auch zusammenschmieden helfen und vieles zertrümmert, was ehemals die Nation spaltet. Drittens, Deutschland steht unter einem ungeheuren außenpolitischen Druck. Unter einem größeren politischen Druck als irgendein anderes Land in Europa, das noch die Freiheit genießt. Sollten wir daraus nicht die Aufforderung entnehmen, die eifrigsten Vorkämpfer einer europäischen Gemeinschaft zu werden? Das ist eine große und schöne Aufgabe. Es ist das insbesondere die gewaltige Aufgabe der Bundeswehr. Geschichte, Tradition in neuer Form doch aufzunehmen, ist die wunderbare und große Aufgabe der Bundeswehr, in der das, was gut war im alten Preußentum, gepflegt werden kann in völlig neuer Form, in völlig neuer Zielsetzung. Die gewiss die Technisierung des Militärbetriebes hat er von dem ehemaligen Glanz des Offizierkurses weggenommen. Der Offizier war im alten Preußen, der erste stand im Stade. Und jeder Zivilist, der auch was auf sich hielt, wollte zumindest einen Leutnant der Reserve schon besitzen gehabt haben. Mit diesem Glanz und Gloria und all den bunten Uniformen ist es aus. Aber dafür ist die Aufgabe der Bundeswehr eine großartige. Ich meine, sie kann eine Keimzelle sein, echter Staatsgesinnung, echter Gemeinschaftsgesinnung, einer Menschenführung, eine Menschenführung ausüben, die wieder hilft, etwas von dem Sinn für Autorität, für Dienst und Dienstverpflichtung und Staatsgesinnung und von Selbstlosigkeit im Dienst der Gemeinschaft zu erzeugen. Der Gemeinschaft freilich nicht nur der deutschen Nation. Die Aufgabe ist Vorkämpfer der Freiheit Europas und damit der Freiheit der Welt zu sein. Vorkämpfer des europäischen Friedens. Es gehört, wie ich wohl weiß, ein enormer Idealismus dazu, um einer gewissen Glanzlosigkeit der äußeren Existenz eine mühsame Aufgabe durchzuhalten, gerade im Zeitalter der technisierten Kriegführung und all den Schwierigkeiten, Industriestaat, ein geeignetes Führerkorps, Unteroffizierkorps zusammenzubringen, bin ich mir voll bewusst. Ich muss aber sagen, ich habe mich sehr gefreut, als ich vor Jahren mal einen Vortrag über die Bundeswehr in Amerika zu halten hatte und mich dann vorher in Godesberg bei dem Generalstab der Bundeswehr erkundigte und dann einen General kennenlernen, der mir sagte, ja, ich habe meine Herren gefragt, warum sind Sie wieder aufs Tier geworfen? Sie waren doch schon in der Wirtschaft, hatten guten Posten mit ganz anderer Bezahlung. Warum sind Sie denn doch zu uns gekommen? Und da hat die Antwort bekommen, Herr General, Kaufmann ist ein Broterwerb, aber kein Beruf. Sondern die Menschenführung ist mir das Wesentliche. Und darin sehe ich eine wunderbare und ganz große Aufgabe. Wo im Staat, Herr, ist noch eine solche Keimzelle echter Gemeinschaft, echter Kameradschaft, wo Autorität, Zucht, Gehorsam, Selbstbeschränkung, Selbstbeherrschung und kameradschaftliche Gesinnung das tägliche Brot sind. Alle besten Traditionen deutscher Geschichte können hier in neuer Gestalt fruchtbar gemacht werden. Das deutsche Nationalbewusstsein ist aber nicht mehr bloß eng begrenzt auf die deutschen Grenzen selber, sondern, ich sagte es ja schon, wir leben ja nur noch als ein Teil des europäischen Ganzen. Wo aber ist eine zweite Organisation, die in so vollkommener Weise eingefügt ist in das europäische Ganze, wie die deutsche Bundeswehr im Rahmen der NATO? Ich habe früher schon, als zur Nazi-Zeit, ich euch sprach über die Zukunft Europas, manchmal gesagt, es wird erst besser werden, wenn wir dahin kommen würden, dass deutsche und französische Offiziere in einer gemeinsamen Kriegsschule erzogen würden oder gemeinsam Casino werden, dann könnte man anfangen, von Europa zu reden. Nun, davon ist doch der Anfang jedenfalls da. Und auch das scheint mir wichtig, dass die Bundeswehr auch die Keimzelle eines neuen Europas sein kann. Ein neues Europa wird sich nur bilden aus einer gemeinsamen Frontgesinnung, einer gemeinsamen Frontbildung. Und nirgends kann das Bewusstsein von Notwendigkeit dieser Frontgesinnung so stark sein wie in der deutschen Bundeswehr.
Der Historiker Gerhard Ritter wurde am 6. April 1888 als Sohn eines reformierten Pfarrers in Gütersloh geboren. Er war Professor an den Universitäten Heidelberg von 1918 bis 1923, Hamburg 1923 bis 1925 und die längste Zeit seines akademischen Wirkens Freiburg im Breisgau 1925 bis 1956. Ritter starb 1967 in Freiburg. Ritter erlebte als Infanterist den Ersten Weltkrieg. Politisch gesehen stand er den Nationalkonservativen nahe und trat während der Weimarer Republik 1929 der rechtsliberalen Deutschen Volkspartei DVP bei. Im Dritten Reich wandte er sich der Bekennenden Kirche zu. Als Freund Gördelers gehörte Ritter der konservativen Opposition an und wurde nach dem geplanten Staatsstreich vom 20. Juli 1944, in den er eingeweiht war, verhaftet. Unter seinen Publikationen finden sich mehrere biografische Werke, die seine Auffassung von dem Wirkungspotenzial des Individuums in der Geschichte verdeutlichen. Luther erschien 1915, Stein, eine politische Biografie 1931, Friedrich der Große 1936 sowie Karl Friedrich Gördeler und die deutsche Widerstandsbewegung 1954 in dritter Auflage erschienen 1956. Dazu kommen die weiter ausgreifenden Arbeiten Macht, Staat und Utopie, erschienen 1940, umgearbeitet in fünfter Auflage unter dem Titel Die Dämonie der Macht 1946, Die Weltwirkung der Reformation 1941, wo er seine Beschäftigung mit Luther einfließen lassen kann, Vom sittlichen Problem der Macht 1948 in zweiter Auflage erschien 1961, Die Neugestaltung Deutschlands und Europas im 16. Jahrhundert 1950, Lebendige Vergangenheit 1958 sowie Staatskunst und Kriegshandwerk, das Problem des Militarismus in Deutschland in vier Bänden 1954 bis 68. Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm Ritter im Deutschen Historikerverband, dessen Vorsitzender er zeitweise war, Einfluss auf die Neukonstituierung der Geschichtswissenschaft.
Aber auch jenseits der akademischen Geschichtswissenschaft war Ritter engagiert, indem er die Wiederbegründung des Verbandes der Geschichtslehrer Deutschlands unterstützte und auf die Konzeption neuer Geschichtslehrbücher Einfluss nahm. Im Zusammenhang mit diesen Bemühungen stehen seine Beiträge »Geschichte als Bildungsmacht« von 1946 und »Der neue Geschichtsunterricht« 1947. Eine Kontroverse entbrannte um die Person Ritters, als 2008 der nach ihm benannte, zwischen 1989 und 2008 verliehene Freiburg-Gerhard-Ritter-Preis wegen angeblicher undemokratischer Gesinnung Ritters umbenannt wurde. Sein ehemaliger Schüler, der frühere bayerische Kultusminister Professor Dr. Hans Meyer, hat dazu mit folgenden Worten Stellung genommen. Gewiss, Ritter hatte einen längeren Weg zu Parlamentarismus, Parteiendemokratie, Grundrechten zurückzulegen als mein anderer großer historischer Lehrer, der süddeutsche Katholik und Demokrat Franz Schnabel. Ritter war noch durch das Kaiserreich geprägt worden, in seinem Denken blieb er lange Zeit ein Nationalkonservativer. Aber Ritter war lernfähig, nie verhärtet, immer bereit, eigene Urteile zu revidieren und Vorurteile zu überwinden. Wie er sich als Lutheraner nach dem Krieg, oft unter Gewissensqualen, einen Weg zu Naturrecht und Menschenrechte bahnte, wie er den deutschen Militarismus einer gründlichen historischen Kritik unterzog, wie er mit der ersten großen Biografie über Karl Friedrich Gördeler fast unwillentlich und gegen die eigene historische Theorie die zeitgeschichtliche Forschung mitbegründete, das alles ist für mich bewegend und vorbildhaft. Vor allem aber, Gerhard Ritter hat im Kampf gegen den Nationalsozialismus das Äußerste gewagt. Im Kirchenkampf ergriff er Partei für die Freiheit der Kirche. Seine Unterschrift steht unter der Barmer Theologischen Erklärung von 1934. Als Mitglied der Freiburger Kreise hatte er Verbindung mit Gördeler und Bonhoeffer. Nach dem 20. Juli 1944 wurde er verhaftet und entging in Berlin-Moabit nur mit Mühe dem Tod. Mit Recht hat der Freiburger Zeithistoriker Professor Dr. Ulrich Herbert über Ritter gesagt, er sei der einzige deutsche Historiker, der tatsächlich aktiv im Widerstand gegen die Nationalsozialisten gestanden hat. Zitat aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 6. Mai 2008. Seit 2009 wird der Gerhard-Ritter-Preis neu verliehen, sowie der Ralf-Dahrendorff-Preis der Badischen Zeitung. Eine umfangreiche Biografie Ritters wurde von Christoph Cornelissen 2001 unter dem Titel veröffentlicht Gerhard Ritter, Geschichtswissenschaft und Politik im 20. Jahrhundert, erschienen in Düsseldorf bei Droste 2001.